Wissen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Gabriel
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in der Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken und auch welche Tipps und Lösungen es gibt und wie man diese clever umsetzen kann.
Heute haben wir eine Besonderheit und zwar ist der Tobi tatsächlich selber zu Gast und ist als Head of Global Product and Solution Sales zum Thema Vierteldrehverschlüsse da.
Genau, schön, dass ich da sein darf.
Und mein Co-Moderator ist heute Bernhard Krebs, der normalerweise im Background ist. Und heute ist er an der Front dabei.
Ja, ich freue mich sehr, diesmal tatsächlich nicht nur im Hintergrund irgendwas aufzuschreiben, sondern unserem Tobias Engelberg selbst ein paar Fragen zu stellen und nachzuforschen. Im Gespräch davor hat er schon gezeigt, wie sehr er sein Thema liebt, die Vierteldreh-Schnellverschlüsse. Lieber Tobias, im Gegensatz zu manchen anderen Verschlussbefestigungs- und Verbindungselementen hat man so einen Vierteldreh-Schnellverschluss im privaten Gebrauch nicht unbedingt permanent zur Hand. Wo wird er denn im Regelfall denn bevorzugt eingesetzt?
Also ich freue mich ganz besonders, Bernhard, dass wir dich heute vor das Mikro auch bekommen konnten.
Danke, danke.
Ja, ich weiß nicht, wer in seiner Rolle aufgeregter ist. Es wird auf jeden Fall klasse. Im privaten Bereich findet man Vierteldrehverschlüsse nicht unbedingt, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, die wir ja schon bei uns im Podcast hatten. Aber sie haben ganz wesentliche Vorteile verglichen mit anderen Befestigungsmöglichkeiten.
Bevor wir zu den Vorteilen kommen, würde es mich jetzt noch interessieren, weil wir sind ja ein Podcast, wir haben ja keine Bilder und kein Video dabei.
Leider.
Und auch ein Schnellverschluss oder Vierteldrehverschluss wird bei Bossart ganz schnell zu einem System. Wenn du da mal ganz kurz erklären würdest, was denn dieses Vierteldreh-Schnellverschluss-System tatsächlich alles beinhaltet, dass man sich was vorstellen kann.
Genau. Also wir nennen das Vierteldreh-Schnellverschlüsse, weil grundsätzlich gibt es auch noch andere Arten der an Schnellverschlüssen oder auch an Vierteldrehern, einfach um das genau abzugrenzen. Wir konzentrieren uns hier heute auf einen Verschluss, der ähnlich einer Schraube ist, aber eben nur eine Viertelumdrehung braucht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Vorreiberverschlüssen, die auch eine Viertelumdrehung als Betätigung haben. Die lassen wir heute aber mal ein bisschen an der Seite liegen und konzentrieren uns nur auf Vierteldreh-Schnellverschlüsse. In die andere Richtung gibt es auch noch Schnellverschlüsse. Da werden wir vielleicht mal ein, zwei gleich anschauen, aber es gibt halt auch noch ganz andere Schnellverschlüsse, also je nachdem, wie man es auch auslegt. Du kennst wahrscheinlich so Spannverschlüsse, oder? Das habt ihr alle schon mal gesehen an irgendwelchen Koffern oder so, ne? Wo ich so einen Bügel drüber lege und dann, das ist ja auch relativ schnell, also auch vielleicht ein Schnellverschluss für den einen oder anderen, die betrachten wir heute aber auch nicht. Schön, jetzt haben wir geklärt, was wir nicht betrachten, oder?
Ich meine, der Name ist ja Programm. Ich gehe mal davon aus, dass nicht umsonst der Schnellverschluss Vierteldreh heißt.
Das ist richtig. Wenn du was befestigen willst, dann kannst du das ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Einige hatten wir schon im Podcast. Ihr könnt euch vielleicht an ein, zwei erinnern. Ihr wart offensichtlich nicht vorbereitet auf die Fragen von meiner Seite. Tut mir leid.
Die Verschlüsse hatten wir schon einige.
Ja,
also Regel und so weiter, mit Sensor und so weiter. Hatten wir auch immer den Alexander Dobler hier zu Gast.
Genau.
Der hat schon einiges erzählt. Ja.
Also bei uns gehören Vierteldreher in die Produktfamilie Access Solutions mit rein. Wir hatten das bei der einen oder anderen applikationsfokussierten Folge schon mal angesprochen, aber nur als Produkt und heute wollen wir über das Produkt selber sprechen. Andere Befestigungsmöglichkeiten wäre zum Beispiel ganz klassisch eine Schraubverbindung, ne? Also Schraube und dann je nachdem entweder direkt ins Material rein oder in zum Beispiel einen Gewindeeinsatz und dann eine Schraube rein oder ich verniete zwei Sachen oder ich verbinde was mit Hilfe von einem, ich sag mal, so einem Vorreiberverschluss, wie wir das eben hatten. Das wäre je nach Anwendung vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Oder ich verwende eben einen Vierteldrehverschluss. Vor allem dann, wenn es schnell gehen soll und wiederholbar sein soll.
Also man muss es auch wieder aufbekommen. Wenn du vorhin die Schraube anführst oder die Niete anführst, dann ist es ja so, wenn ich das mal gesetzt habe, dann ist es zu.
Absolut, ja. Also das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Bei den Vierteldrehern geht es immer darum, dass ich es wiederholbar öffnen, schließen kann. Und was war der erste Teil?
Der Aufbau eines Vierteldreh-Schnellverschlusses.
Okay, also zum grundsätzlichen Aufbau. Und ich versuche das ein bisschen bildhaft zu beschreiben. Ich habe immer das Ding, das heißt Verschlusszapfen. Gibt es auch ein paar unterschiedliche Bezeichnungen, aber im Wesentlichen ein Verschlusszapfen. Also einen Bolzen mit einem Kopf in irgendeiner Form. Und der wird dann, wenn ich jetzt mal von zwei zu verbindenden Materialien ausgehe, im Grunde durchgeführt. Und dann gibt es auf der Gegenseite, also sagt auch der Name dann, das Gegenstück. Und die beiden verbinden sich halt ähnlich wie bei einer Schraube und einer Mutter, nur halt mit weniger Umdrehung. So, dann kann ich das Gegenstück unterschiedlich befestigen. Ne, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Zum Beispiel kann ich das festnieten, ich kann das aufschweißen, ich kann das einpressen, hatten wir auch schon öfter mal Einpresstechnik. Oder einklipsen auch. Und dann ist das grundsätzlich mal fest an dem einen Teil dran. Und dann lege ich, oder ist das andere darüber, was ich befestigen möchte. Dann wird der Bolzen dadurch eine Bohrung durchgeführt oder ein Loch, wie auch immer, eine Aussparung. Und dann Bolzen rein in das Gegenstück und drehen. Ich hatte euch ja mal hier ein paar Beispiele auch mitgemacht, wo ihr das auch gerne nochmal ausprobieren könnt. Dann wird es vielleicht ein bisschen plastischer nochmal. Das können wir jetzt leider nicht zeigen, weil wir ja nur auditiv sind.
Drehen.
Genau, drehen. Ruhig mit ein bisschen Kraft.
Wenn ich der Julia jetzt richtig zusehe, dann hat sie ja also diesen Dreher, das halbrunde Stück, wo ich eben anpacke mit den Händen. Und dieser Dreher ist auf einer Platte drauf. Ja?
Genau.
Jetzt geht es darum, diese Platte an
der anderen Platte, zu befestigen.
Genau. Was wäre eine ganz klassische Anwendung jetzt? So ein Schaltschrank oder?
Ich sag mal eine Wartungsklappe zum Beispiel. Okay. Na, also eine Wartungsklappe, wo du jetzt keine... Wir hatten in dem Zusammenhang schon mal Wartungsklappen, dass du auf der einen Seite ein Scharnier hast und auf der anderen Seite einen Verschluss. Dann kannst du die im Grunde so aufschwenken. Ja. Hier aber eher eine Wartungsklappe, die halt öfter mal aufgemacht werden muss, deshalb nicht verschraubt werden soll, also schnell zugänglich sein soll und dann vielleicht auch am besten unverlierbar das Ganze, weil das ist hier bei dem, was ihr in der Hand habt, auch so. Da gibt es dann so einen Aufsteckring noch und dadurch, wenn du es nochmal löst, Bernhard, und dann kann das also der Bolzen, geht dann auch nicht verloren, weil der hängt trotzdem in der oberen Platte drin. Okay.
Mit Schmack ist, da kannst du nichts kaputt machen.
Das merke ich gerade.
Das sind sehr robuste Teile auch.
So wie das Marmeladenglas zu Hause. Jetzt.
Ja.
Genau, da siehst du auch, an dem Bolzen ist so ein Sicherungsring noch dran, dass der halt nicht rausfallen kann.
Okay.
Und du hast gemerkt, beim Losdrehen, das ist der wesentliche Unterschied jetzt zu so einer Lösung, die du vielleicht geschraubt hättest zum Beispiel. Du hast halt wirklich nur so 90 Grad ungefähr Bewegung und dann ist es offen. Ne? Du kannst jetzt auch noch die Kraft da abstimmen, quasi aus Zusammenspiel zwischen der Bolzenlänge und dem Gegenstück, mit wie viel Kraft du das eigentlich aufmachen willst. Also ist der Bolzen etwas kürzer, sage ich mal, ist der Druck etwas höher. Hier bei dem Beispiel ist das jetzt extrem hoch, der Druck.
Okay.
Das liegt auch ein bisschen an der Art des Gegenstücks. Ich habe hier mal ein anderes Beispiel mitgebracht. Da ist auf der Gegenseite noch so ein Draht. Das federt dann ein bisschen mehr.
Okay.
Dann ist auch deutlich leichter, das noch zu öffnen, ne? Weil ich mehr Bewegung im ganzen System habe. Und je nachdem, was für eine Applikation ich habe, möchte ich das halt auch ganz unterschiedlich handhaben. Die Vierteldrehverschlüsse zeichnen sich in der Regel dadurch aus. Also es ist einmal sehr schnell in der Bedienung, aber es ist auch extrem vibrationssicher. Das ist ja auch ein großes Thema bei der Schraubtechnik. Ich glaube, so tief sind wir ja noch nicht unbedingt eingestiegen in die Schraubtechnik bei uns im Podcast. Aber dass sich Verbindungen durch Vibration lösen, ist halt in der Schraubtechnik ein großes Ding. Ja. Die sind extra so designt, dass genau das halt adressiert wird. Ursprünglich kommt die Technologie aus dem Bereich Aerospace, wo halt das Lösen von Verbindungen grundsätzlich ein Problem ist. Ihr kennt vielleicht, oder wenn man mal Vierteldrehverschluss einfach bei Google eingibt, da kommt man sehr schnell bei Wikipedia auf so ein Bild von so einem Flugzeug, ne, mit Chrom außenrum und so. Und wenn da halt so Klappen dran sind, dann sind das häufig Vierteldrehverschlüsse, die halt von außen aussehen wie eine Schraube, flacher Kopf, gehen in der Oberfläche, sind flach drin, kann ich dann halt mit einem Werkzeug aufmachen. Aber ich kann es relativ schnell öffnen, ohne dass was verloren geht, auch immer schlecht beim Flugzeug. Ne? Es ist aber gleichzeitig nicht vernietet, also wieder aufmachbar.
Mich würde schon mal interessieren, warum beim Flugzeug nicht irgendwas, wo fix ist, also wo nicht einfach wieder aufgeht.
Ja gut, du hast ja immer Öffnungen, ne? Also eine Wartungsklappe am Motor.
Ja,
also
ja, gut, eine Wartungsklappe.
Das muss ja aufmachen. oder wenn du jetzt, gibt zum Beispiel auch Gegenstücke, die sind dann in so Rails drin. Also das ist, kann man sich so ein gefriestes Aluminiumteil. Mhm. Da läuft halt so ein Draht am Ende, ähnlich wie bei dem zweiten Muster, was ich euch gegeben habe. Und dann drehst du die nur ein und fixierst damit quasi die Gerätschaften im Cockpit zum Beispiel. Dadurch kannst du halt relativ schnell austauschen.
Ja.
Ne, immer wenn du auch schnell was tauschen willst, macht das schon extrem Sinn, teilweise das damit auszulegen.
Klar, ja.
Ne, weil, und es ist, du kannst es auslegen mit Werkzeug oder ohne Werkzeug. Das hatten wir auch schon kurz. Hier in dem Beispiel haben wir so einen Drahtbügel oben am Kopf, aber da müsste auch so ein Schlitz drin sein. Und das gibt es natürlich auch ohne Drahtbügel. Ne, dann brauchst du einen Schlitzschraubendreher, um es zu öffnen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wenn ich mir jetzt das mit dem Drahtbügel angucke, dann fragt sich bei mir dann irgendwann die Sicherheit, weil jeder kann es ja aufmachen. Also jeder, der vorbeikommt, kann dann die Wartungsklappe aufmachen. Und dann habe ich natürlich schon ein Problem damit, dass ich sage, es sollten nicht Unbefugte sollten es so machen können. Also wenn jetzt Julia und ich vorbeikommen am Flugzeug und machen das auf, das ist auch nicht so gut.
Kommt auf eure Kenntnisse an, sage ich mal. Da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Grundsätzlich gutes Thema. Habe ich ja auch bei einer Schraube nicht grundsätzlich, ne? Also Zugangsbeschränkung. Kommt dann auf die Kopfform an, auch wie bei einer Schraube. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen. Manchmal gibt es das in Fahrstühlen. Dann haben die Schrauben also so einen Sternkopf zum Beispiel und dann ist in der Mitte noch so ein Pin, ne? So ein gesicherter Sternkopf einfach. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen. Ähnlich ist das auch hier, damit eben nicht jeder das aufmachen kann. Ne? Oder ich sag mal, einen Schlitz kannst du relativ einfach noch aufmachen mit irgendeinem Metallstück oder so. Mit komplexeren Kopfformen geht das einfach nicht. Und da haben wir eine ganz breite Auswahl. Einmal für diesen Anwendungszweck. Es geht aber auch quasi noch in die andere Richtung weiter. Hier haben wir diesen Drahtbügel. Der ist einmal mäßig freundlich von der Handbedienung, wenn du jetzt viele davon auf und zu machen müsstest, schwierig vielleicht. Da gibt es dann Flügelköpfe noch, haben wir hier auch das ein oder andere Beispiel liegen oder ihr habt das auch vor euch liegen, bis hin zu richtigen Griffen als Köpfe. Ne? Hier vorne haben wir zum Beispiel, da ist oben als Betätiger ein Sterngriff drauf und der ist halt dann maximal handbedienerfreundlich. Kommt immer ein bisschen auf die Anwendung an. Was macht Sinn im konkreten Kontext? Und dann auch ein bisschen Kosten-Nutzen-Abwägung natürlich.
Wenn das aber mit so einem Sicherheitsschlüssel ist, das hat ja nicht jeder, also das wäre das Sicherste, oder? Also bei Kreuzschlitz oder Schlitz oder Sechskant, das kann ja trotzdem jeder mit einem normalen Werkzeug öffnen.
Also es ist nicht ein Schlüssel, ne? Wie vom Türschloss oder so, ne? Das gibt es hier nicht.
Nee,
oder wir hatten vorhin kurz diese Kämpferschlüsse angesprochen, also die Vorreiber, die gibt es mit richtigen Schlüsseln drin, sodass du auch einen Schlüssel mit entsprechender Kodierung hast. Das haben wir hier im Grunde nicht, sondern du bist immer, ich sag mal, in diesem schraubenähnlichen Bereich.
Aber ist das so ein Sicherheitsschlüssel, wie zum Beispiel beim Kamin gibt es doch auch solche Dinge, wo man einfach...
Also ein Vierkant zum Beispiel oder so ein Dreieckschlüssel.
Ja,
oder
wo
so.
Aber halt extra...
Genau, also sowas eher in die Richtung. Ne? Okay. Was du schon noch betätigen kannst, aber was schon komplexer ist als jetzt nur ein Schlitz. Aber die, ich sag mal, eine ganz klassische Anwendung wäre eigentlich ein Schraubenersatz, also gar nicht diese Zugangsbeschränkung, sondern einfach, dass du eine schnelle Bedienung hast in so Situationen. Ne? Also da, wo... Bleiben wir mal bei der Wartungsklappe von vorhin. Ich möchte die Wartungsklappe aufmachen. Wichtig ist für mich, okay, dass ich nicht ewig dran rumschraube. Ne? Hat auch vielleicht ergonomische Vorteile dann. Ne? Entweder du musst halt, ich sag mal, weiß nicht, 50 oder 100 Mal einen Schraubendreher drehen. Ne? Wer das mal gemacht hat, weiß, wie ermüdend das sein kann, wenn du 6 Schrauben losmachen musst. Hier ist halt 6 Mal so eine 90-Grad-Bewegung mit der Hand. Das ist deutlich bedienerfreundlicher.
Ja, vor allem, dir reicht eine Hand. Also ich stelle mir jetzt einfach so Wartungspersonal vor, der oftmals in der anderen Hand, in einer Hand ja irgendein Werkzeug hat. Also oftmals ja eigentlich ja nur mit einer Hand.
Wo du auf eigentlich oder zu, nur auf, mit einer Hand arbeiten kannst.
Auf oder zumachen kannst. Und wenn ich mir so diesen Drahtbügel anschaue oder die Flügelgeschichten, dann ist es ja durchaus dann ein Argument für so einen Vierteldrehverschluss. Dass ich sage, ich kann es ja eigentlich mit einer Hand aufmachen und zumachen.
Mhm, absolut, ja. Du hast auch immer noch eine schöne Eigenschaft, so ein bisschen Kompression drauf. Ne? Also durch die technische Eigenschaft ein bisschen Anpressdruck. Das heißt, auch wenn du eine Dichtung hast, würde die noch belastet werden, sodass du halt eine Dichtungsfunktion am Ende hast. Ne?
Jetzt habe ich einen in der Hand, der ist sehr robust, wiegt auch ein bisschen was. Ein Riesenthema ist immer, wir hatten ja vorhin auch Aerospace, ist ein Leichtbau. Wenn ich weggehe vom Standardsortiment, wie sieht das aus? Wie schaffe ich sowas tatsächlich dann auch bei Kunststoffanwendungen?
Meinst du den Vierteldreher als Kunststofflösung jetzt? Oder?
Ja, genau. In welchen Versionen das alles gibt.
Klar, Vierteldreher gibt es auch aus anderen Materialien, Kunststoff zum Beispiel. Die sind dann etwas anders vom Aufbau, also gerade auch das Gegenstück und so. Wir haben hier nur ein Draht als Gegenstück bis jetzt gehabt. Da muss ich dann einfach ein bisschen mehr haben. Ansonsten ist dann der ganze Verschluss im Grunde aus Kunststoff, also deutlich leichter nochmal, natürlich auch weniger widerstandsfähig. Und dann gibt es auch ganz unterschiedliche Auslegungen davon. Ein Beispiel habe ich hier auch mal mitgebracht. Das hat einen Flügelkopf, also klassische Handbetätigung. Komplett Kunststoffvariante, der Griff, der Bolzen, das Gegenstück, komplett aus Kunststoff. Und hier auch noch die Eigenschaft, wenn man den öffnet, dann bleibt der Bolzen gerade stehen. Das heißt, gehen wir zurück zu unserem Beispiel der Wartungsklappe. Bei dem Teil, was der Bernhard in der Hand hat, da müsste ich vielleicht ein bisschen fummeln, sage ich mal, wenn ich die Sachen aufeinander lege und auf jeden Fall den Vierteldreher gerade halten. Hier hält die Feder den Vierteldreher gerade.
Also das heißt, du umgehst letztendlich dieses Problem immer der Ausrichtung.
Genau,
wir haben ja immer wieder als Gegenbeispiel die berühmte Schraube. Und die Schraube, wenn ich nicht richtig sauber reinbekomme, jeder von uns weiß es, dann ist es eine elendige Fummelei. Mhm. Oder du drehst es mal verkehrt rein, fotzt unter Umständen die Rillung aus und so weiter und dann machst du es noch ganz kaputt. Und das gibt's hier Lösungen, wenn ich es richtig verstanden habe, die eben das alles vermeiden.
Absolut korrekt, ja.
Okay.
Und es ist unverlierbar quasi.
Unverlierbar hatten wir aber eben schon. Das erzeugst du halt durch diesen Gegenring.
Ja. Nochmal ganz kurz zum Kunststoff. Kunststoff gibt es ja auch diese Wabenstrukturen, diese tatsächlich etwas speziellen Geschichten. Auch hier könnte man einen Vierteldrehverschluss dann reinsetzen.
Könnte man. Hier ist aber weniger die Herausforderung der Vierteldrehverschluss an sich selber, sondern eher die Befestigung des Gegenstücks.
In der Platte, ne,
wo wir dann in Kombination sind mit zum Beispiel unserer Multimaterial-Welding-Technologie, wo man einfach sich Gedanken machen muss, wie bekomme ich jetzt in das Wabenmaterial zum Beispiel den Haltenocken so fixiert, dass er dann auch hält.
Ja.
Ne, am Vierteldreher selbst ändert das wenig. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zur klassischen Befestigungstechnik. Genau.
Wir haben jetzt einen sehr großen Strauß bereits aufgemacht an allen möglichen einzelnen Aspekten und so weiter. Jetzt ist der Boss oder das Selbstverständnis immer als Entwicklungspartner zu sein. Ja? Und Entwicklungspartner, wenn ich jetzt auch an ein paar Vorgängern von dir denke in Podcasts, die fangen ja immer an, mit Fragen zu stellen. Also ich komme jetzt als potenzieller Kunde zu dir und sag, ich brauche eine Anwendung, ich habe eine Wartungsklappe, dann musst du erst einmal abklären, eine Checkliste, was alles.
Was du an Info brauchst, ja.
Was würdest du beispielsweise Julia alles fragen, wenn sie jetzt mit einer Wartungsklappe bei dir auftauchen würde?
Also wir gehen davon aus, du hast eine Wartungsklappen-Anwendung aus irgendeinem Grund und kannst dich aufgrund unserer Podcast-Folge für Vierteldrehverschlüsse begeistern und denkst, okay, ich schraube die nicht, sondern ich nehme einen Vierteldrehverschluss. Dann wäre natürlich erstmal interessant, wie sind so die Umgebungsbedingungen ganz offensichtlich, ne? Also was für Umwelteinflüsse haben wir? Können wir da so eine Kunststoffvariante nehmen? Braucht es eine normale Stahlvariante, eine Edelstahlvariante? Das wäre so ein bisschen das Erste, was man klären sollte aus meiner Sicht, um da erstmal die richtigen Grundmaterialien zu verwenden. Und dann hatten wir eben das Thema Kopf. Also wie soll zum Beispiel betätigt werden, wäre ganz interessant zu wissen. Dann auch soll das oberflächenbündig sein oder eben auch nicht vielleicht. Dann ist so ein bisschen auch noch abhängig, wie sind die Materialstärken und wie stark soll die Klemmkraft sein des Ganzen. Das hat vor allem auch mit Bedienung nachher zu tun. Kann ich gleich auch noch ein schönes Praxisbeispiel geben, wo das eine sehr große Rolle gespielt hat. Genau. Dann wäre vielleicht auch noch interessant in dem Zusammenhang, wie oft soll das Ding eigentlich betätigt werden? Ne? Also wie ist das mehrmals am Tag zum Beispiel? Mhm. Ist das einmal im Jahr? Was für eine Art der Anwendung ist es generell? Und als letztes noch, brauchst du eine Vibrationsbeständigkeit? Also deine Klappe ist ja an der Maschine, verursacht die viele Vibrationen. Da muss man auch wieder gucken bei der Klemmstärke. Müssen wir da irgendwie noch eine Dichtung komprimieren? Genau, einfach so ein, ich sag mal, wie immer eigentlich, so ein Gesamtbild der Applikation hilft immer enorm, das Produkt richtig auszulegen. Und wie immer, um das schon vorwegzunehmen, am besten natürlich am Anfang mal fragen. Ne? Das macht vieles einfacher hinten raus.
ein Thema, was wir immer auch haben in der Verbindungstechnik, also das sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist der Raum, der Platz. Wie schaffe ich es damit Lösungen? Und das zweite ist natürlich mit die ganze Temperaturspanne. Das sind ja oftmals in kritischen Bewegungen. Neben Vibrationen eben auch von 0 bis ins große Hitze und so weiter. Mhm. Wie begegnet ihr solchen Anforderungen?
Ja, interessante Fragestellung. Ich unterliege natürlich bei so einem metallischen Produkt grundsätzlich auch den Ausdehnungen, temperaturbedingten Ausdehnungen wie bei allen anderen Produkten auch. Heißt jetzt im konkreten Fall, wenn du das jetzt in der Applikation hast und es extrem kalt ist, dann erhöht sich da natürlich die Vorspannung entsprechend drauf. Wir haben hier das Modell gehabt, was sowieso relativ viel Kraft erfordert zum Lösen. Das braucht dann etwas mehr Kraft zum Lösen. Und wenn es extrem warm ist, dehnt sich das alles ein bisschen aus. Das heißt, du brauchst weniger Kraft zum Lösen. Weniger Kraft zum Lösen heißt in dem Moment auch ein bisschen weniger Vibrationsresistenz. Also kommt jetzt drauf an einfach, wie dein Gesamtsetup ist, wie groß die Lösung ist, wie da die Koeffizienten aufeinander wirken. Ob sich das dann löst wirklich, kommt dann wieder auf die Anwendung an.
Okay, und Raum, Platzbedarf?
Raum hängt vor allem auch von der Lösung ab, die du möchtest. Wir hatten eben flache Köpfe als Möglichkeit. Okay. Das heißt, auf der Außenseite, Sichtseite, Bedienungsseite, sage ich mal, brauchst du nicht unbedingt zusätzlichen Raum. Mhm. Aber dafür brauchst du natürlich Materialstärke, wo dann der Kopf drin verschwinden kann.
Okay.
Also das ist da die Einschränkung. Auf der anderen Seite brauchst du immer genug Platz für diese Haltenockenvorrichtung, die wie auch immer geartet ist. Also da gibt es flachere Ausführungen. Ich sag mal, so ein vernietetes Gegenstück, wo nur so ein Draht läuft, ist relativ flach. Mhm. Wenn ich so eine ganze gekapselte Lösung, die ich am Ende einpresse, haben möchte, die vielleicht auch dann noch ein bisschen Toleranzen ausgleicht, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Platz im Gegenstück. Und das kann durchaus ein Thema sein. Da muss man halt genau planen und auch gucken, dass der Bauraum zur Verfügung steht. Weil das könnte ein bisschen mehr sein, als wie jetzt bei einer angeschweißten Mutter. Mhm. Einfach aufgrund der Technologie, die auch mit da drin steckt.
Mhm. Tobi, hast du uns vielleicht ein Anwendungsbeispiel, wo du in letzter Zeit oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, absolut. Und zwar ging es da um eine Beleuchtungsanwendung im öffentlichen Verkehrsbereich. Also ich sage mal ganz plump, Straßenlaterne. Was sind da große Themen? Umrüstung auf LED-Technik. Da haben wir auch verschiedene Anwendungen schon umgesetzt. Also es ist kein Unicorn gewesen. Da ist es im Grunde so, wie kriegt man das bedienerfreundlicher hin? Weil eine Straßenlaterne ausgefallen ist immer nicht ganz so optimal. Wie wird das jetzt ausgetauscht? Also wir stellen uns vor, die Straßenlaterne funktioniert einfach nicht mehr. Jemand muss das jetzt austauschen. Da kommt dann so ein Auto mit einer Hebebühne und so. Fließender Verkehr, immer eine ungünstige Situation. Wesentlicher Faktor der Sicherheit ist auch Zeit und Werkzeuge. Jetzt war es in der Vergangenheit so, bei einer geschraubten Lösung muss halt da, fährt er einer hoch, also ich sperre das alles ab, fährt einer hoch und so, dann fängt er an, das aufzuschrauben. Was braucht er dafür? Schraubendreher. So, aufgeschraubt, haben wir eben gehabt, wie oft das passieren muss. Wenn du Glück hast, eine Schraube. Fragestellung, ist die verliersicher? Vielleicht nicht. Ungünstig, wenn die runterfällt, je nachdem, wie hoch das auch einfach ist. Ich erinnere an den fließenden Verkehr unten. Erstmal fühlst du dich da nicht wohl in Höhe X und auch blöd, wenn was runterfällt. Und ein Schraubendreher könnte ja auch runterfallen. So, das kann ich einmal lösen mit einem Vierteldreher. Sind wir bei verliersicher und ich kann es werkzeugfrei die Betätigung machen. Also ganz klassisch das Beispiel, was du zum Beispiel in der Hand hattest, Bernhard, mit dem Drahtbügel oben. Mhm. Das haben wir zum Beispiel in der Lösung auch drin. Und du kannst einfach werkzeugfrei hoch, komplett verliersicher und dann geht erstmal dieses Außengehäuse auf zum Beispiel. Und dann ist da drin, sind heutzutage dann keine Glühbirnen mehr, die du schraubst, sondern LED-Module. Und da ist das dann so, dass man diese Module halt auch so befestigen kann einfach. Und dann hast du, sag ich mal, ein Vierteldreher, du klappst die ganze Lampe aus, dann hast du noch 3, 4, 5, 6 Befestigungspunkte in, je nach Lampe. Und dann löst du die und dann dieses ganze Modul kannst du dann halt entnehmen. Dann musst du nur einen Stecker noch abziehen, dann nimmst du dein neues Modul, Stecker dran, und das ganze Ding ist relativ schnell erledigt und komplett werkzeugfrei, nochmal ohne Gefahr, dass das runterfällt. Das ist halt ein wesentlicher Vorteil. Da war besonders herausfordernd auch, in so einer Applikation, die wir da gemacht haben, wie ist jetzt die Betätigungskraft? Ne? Das, was wir eben schon festgestellt hatten, wie unterschiedlich kann das eigentlich sein? Genau deine Frage von eben, Bernhard, mit den Umwelteinflüssen, so eine Lampe kann überall sein. Und am besten ist immer, wenn du nur eine Lösung hast. Ne? Also wenn du nicht, ich sag mal, Version Arktis hast und Version Wüste, ne, sondern dass du einfach eine Lösung hast. Und das war, da mussten wir tatsächlich relativ viel auch probieren, weil das natürlich viel haptisches Erlebnis auch. Wie hat man sich das vorgestellt? Was verkauft man da auch am Ende dann weiter? Weil das ist auch kleiner Unterschied zu sonstiger Befestigungstechnologie. Hier bist du halt als Benutzer dran. Ne, wie bei uns Access Solutions so oft. Du hast oft ein haptisches Erlebnis in irgendeiner Form. Und das macht viel aus, wie die Verbindung oder die Lösung am Ende wahrgenommen wird.
Wie ist das eigentlich bei uns mit Mindestabnahmemenge bei sowas?
Können wir grundsätzlich ab sehr geringen Stückzahlen machen. Mhm. Individualisierungsgrad ist natürlich schwierig einfach, wenn du nur ein Stück willst zum Beispiel.
Okay.
Ja. Ich hatte noch zwei andere interessante Beispiele mitgebracht. Und zwar einmal haben wir hier, das ist einfach eine ganz normale Profilschiene mit einem entsprechenden Nutenstein drin. Und da seht ihr auch mal den Unterschied von Klemmkräften. Auf der einen Seite ist halt der Bolzen etwas länger. Da kann ich auch noch die ganze Lösung verschieben in der Schiene. Also ist schon fest, Bernhard, oder? Du versuchst es gerade. Ja. Aber du kannst es noch verschieben, wenn du willst. Ja. Das heißt, du fixierst eigentlich nur in der Schiene. Und die andere Seite ist aber so fest, dass du es nicht mehr verschieben kannst. Mhm. Ja, das kann auch ganz interessant sein, weil so Aluminiumprofile sind halt eigentlich Standard in der Industrie. Also wenn du jetzt irgendwelche Aufbauten machst oder so. Wir kennen das auch von unseren smarten Arbeitsplätzen zum Beispiel. Und da kannst du dann einfach schnell was an diese Stelle halt dran machen und dann auch ein bisschen verschieben, auch wenn du willst. Das ist ganz interessant. Und dann als leichte Abwandlung davon, vielleicht, Julia, nimmst du mal dieses mit dem Griff.
Mhm.
Das geht auch als Vierteldreh auf.
Besonders kaputt gemacht.
Nein, keine Sorge, ist nicht kaputt. Das sind ja robuste Lösungen. Ja. Ich weiß ja, mit wem ich es zu tun habe. Ja. Genau, Julia, du hast das mal aufgemacht. Das war, was wir eben schon angesprochen hatten, ist im Grunde ein Sterngriff mit einer Standardschraube unten drin. Also ein ganz normaler Sterngriffschraube. Und auf der anderen Seite haben wir ein spezielles Gegenstück, was einmal ist festgenietet im Gegenstück. Mhm. Und dann lässt sich diese Hülse, die da festgenietet ist, auch noch so ein bisschen verschieben.
Ja. Ja,
die hat so ein bisschen Toleranzausgleich.
Mhm.
Genau. Und wenn du jetzt mal den Bolzen da einführst, so, genau, zack. Und dann mal nach rechts drehst einfach. Genau. Ja, ein bisschen mit Kraft. So reindrücken, genau. Da merkst du, wird relativ schnell fest.
Ja.
Genau, aber ist weit davon entfernt, als wenn du jetzt das Ganze hättest zusammenschrauben müssen.
Ja.
Ne? Es ist also nicht ein klassischer Vierteldrehverschluss, wie wir das sonst hier hatten, ne? Mit so, also hat schon ein Gegenstück, aber jetzt hat es wieder ein Gewinde hier. Aber ist trotzdem im Viertel fest. Und genau, und wenn du es wieder löst, kannst du eigentlich nur ein Viertel lösen und dann kannst du schon wieder auseinanderziehen.
Ja.
Genau, das sind so Abwandlungen, die es dann noch davon gibt. Immer so ein bisschen nach Anwendung. Und dann muss man einfach gucken, was für den konkreten Fall Sinn macht. Aber die Welt ist relativ groß, unser Portfolio ist relativ groß, was das angeht. Am besten kurz mit einem Experten sprechen und dann.
Es gibt ja sicherlich auch die eine oder andere Anwendung, wo das Design eine große Rolle spielt. Ja. Ich meine, es ist ja auch Verschlusstechnik im weitesten Sinne, muss dann schon auch zu schönen Sachen passen.
Ja, also du wirst vielleicht lachen, aber Design ist tatsächlich bei so einer Straßenlaterne auch nicht zu unterschätzen, zum Beispiel. Ne?
Ja,
also da geht es dann über Farbe hinaus, sondern das muss auch passen. Da haben wir zum Beispiel drauf geachtet bei unserer Lösung, dass die ausgerichtet ist mit der Außenkante, also quasi unser Flügelkopfbetätigung und dass das halt nicht kreuz und quer steht, ja, ne? Sondern dass das halt mit der Kante gleichmäßig ist. Und ansonsten theoretisch natürlich auch möglich in diversen Lackierungen und so weiter, was man sich vorstellen kann.
Tatsächlich frage ich mich, gibt es für die bestimmten Anwendungen überhaupt eine Alternative zu diesen Vierteldrehverschlüssen? Weil die decken ja letztendlich alles an Anforderungen ab, was ich brauche. Es ist, wie ja so oft in der Verbindungstechnik, eigentlich eine einfache, simple Idee, die in komplexen Anwendungen ihre Stärken zeigt.
Also die Grundidee ist natürlich schon einfach, denkt man erstmal. Aber im Detail ist es schon nicht ganz ohne. Ja. Ne? Also hier die, du hast das Nutenstück daraus genommen, da kannst du dir ja mal diese Kulisse angucken.
Ja,
ne? Wir haben hier einfach nur den Bolzen, dann ist da eine Bohrung drin am Ende und so ein Querzapfen. Und
also
dann
für fährt unsere Zuhörer ist unglaublich filigran. Also das muss man.
Und dann fährt dieser Quer, also dieser T-Bolzen quasi über die Kulisse. Mhm. Und in der Kulisse liegt halt dann, ich sag mal, die Magie des Verschlusses.
Okay.
Und es ist aus meiner Sicht alternativlos.
Mhm.
Klar, du kannst die Lösung immer schrauben, aber ist dann die Frage, ob das deinen Anforderungen an Schnelligkeit, Unverlierbarkeit und so weiter gerecht wird. Aber ich habe das Gefühl, ich konnte euch ein bisschen begeistern für das Produkt.
Doch,
super.
Mehr als gedacht, ja.
Nee, steckt doch immer einiges hinter. Julia, was haben wir heute gelernt?
Ich habe heute gelernt, dass es richtig viele Anwendungen oder eigentlich interessante Anwendungen einfach gibt für diese Vierteldrehverschlüsse. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es ist schnell, es ist eigentlich intuitiv. Also wenn man da irgendwie rangeht, ich hatte das Gefühl, man weiß gleich, was zum Tun ist. Auch das mit der hohen Sicherheit, dass man auch gerade einfach sagen kann, okay, hey, ich nehme keinen Flügelgriff oder keinen Bügelgriff, sondern man muss halt wirklich ein Werkzeug haben oder so. Man kann halt einfach für sich schauen, was ist für die Anwendung einfach das Beste. Und auch das mit den Temperaturbeständigkeit, es gibt verschiedene Materialien und ich finde es einfach interessant, für was man es eigentlich alles benutzen kann. Und ich schätze, da gibt es so viele Praxisbeispiele, wo man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Und ich finde es eigentlich, muss ich sagen, spannend, wie viel es darüber gibt. Ja.
Also ich habe gelernt, dass einmal mehr man den Experten so früh wie möglich dazu ziehen sollte, um letztendlich auf der sicheren Seite zu sein. Zum Zweiten, dass auch hier wieder ein Produkt ist, das seine Stärken und seine Vielfalt und seine Möglichkeiten tatsächlich dann auch in Anwendung zeigt und wie viel man es brauchen kann. Und ich habe natürlich gelernt, dass unser Tobias auf der anderen Seite des Mikrofons oder des Tisches mindestens genauso die Qualitäten hat wie vorher. Deshalb wird er auch in der nächsten Folge dann und in den nächsten Folgen wieder hier sein, auch wenn ihm natürlich die Vierteldrehverschlüsse unglaublich Spaß machen. Vielleicht schaffen wir auch noch eine zweite Folge mit Vierteldrehverschlüssen. Ich habe das Gefühl, es könnte noch etwas Stoff hergeben.
Ja.
Darf mich bedanken für das Wohlwollen. Ich bin froh, wieder zurückzukehren hinter den Schreibtisch, ohne was reden zu müssen. Und wünsche ansonsten viel Spaß und vielen Dank
euch beiden. Ja, danke schön.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Ja.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.